Wir heißen Sie wieder herzlich willkommen. Einige haben schon einen Vorgeschmack bekommen und den Teil 1 am Samstag mitbekommen und gefragt, komme ich denn auch mit, wenn ich nur zum Teil 2 oder nur zum Teil 3 komme? Wir können Ihnen versichern, es wird so sein, dass Sie etwas mitnehmen, in jedem Fall. Wir heißen Sie herzlich willkommen, besonders die, die das erste Mal da sind. Wir heißen unseren Referenten Herrn Kurt Schneck vom Schloss Klaus in Österreich herzlich willkommen. Er ist seit einiger Zeit offiziell im Ruhestand und hat aber dadurch fast noch mehr zu tun. Ich weiß es nicht. Wir sind froh, dass er diese Abende möglich gemacht hat und auch den Unterricht diese Woche im Römerbrief. Heute hat es angefangen, morgen Donnerstag und Freitag um 16 Uhr. Auch dazu herzlich willkommen. Und wir singen ein Lied mit einer Bitte. Herr, halte mich nah bei dir jeden Tag. Nummer 422.
Es ist immer ein bisschen problematisch, noch nicht. Es ist immer ein bisschen problematisch, wenn man beim Singen schon dieses Headset da auf hat. Bei Eidlingen hätte ich da noch den wenigsten Verdacht oder Befürchtungen, aber bei uns am Schloss konnte das schon passieren, dass jemand dann in Inbrunst schon einmal mitgesungen hat und das wurde dann mitgeschnitten. Und solche Mitschnitte, die kann man dann wunderbar bei irgendwelchen Jubiläen oder Verabschiedungen oder anderen Gelegenheiten verwenden. Ich hoffe nicht, dass ich hier jetzt irgendjemanden auf irgendwelche Gedanken oder Ideen gebracht habe. Sonst einfach vertrauensvoll an die junge Frau dort am Pult sich zu wenden. Gut, herzlich willkommen zu unserem zweiten Abend über Zeitströmungen. Ich möchte mit Gebet beginnen und dann sehen wir, was wir an diesem Abend bekommen. Herr Jesus Christus, wir sind in dieser Zeit und wir können ihr nicht entfliehen, können diese Welt nicht verlassen, so wie der Paulus das hier direkt einmal den Korinthern schreibt, müssen lernen, mit ihr umzugehen und uns darin zu bewähren. Und jetzt bitte ich dich, dass du uns hilfst, genau diese Dinge zu lernen, die da notwendig sind. Wir wissen auch, dass es nicht einfach ist, vertrauen aber auf deinen Geist, auf deine Liebe, auf deine Kraft und Weisheit, uns zu den Menschen zu machen, zu denen du uns machen möchtest. Alles, was dazu beiträgt und Not tut, dazu schenk heute Abend Gelingen beim Reden und beim Hören. Amen. Ich werde nicht groß wiederholen. Am ersten Abend ging es um Narzissmus. Diese Selbstbefasstheit, diese Haltung, wo ein Mensch sich für den Nabel der Welt hält. Wir haben dann auch gesagt, es ist nicht nur problematisch, sondern da klingt etwas an. Narzissmus, das ist Sehnsucht, die vom Kurs abgekommen ist. Und es meldet sich hier etwas an, wo Menschen sagen würden, da ist eine Ahnung. Manchmal muss man ihnen das auch deuten, man muss ihnen das erklären. Aber da ist eine Ahnung von dem, was sie aus der Sicht Gottes sein könnten und dürften. Ein Wesen in Schönheit und Würde, Herrlichkeit, Unbeschädigtheit, Erhabenheit. Ein Wesen, das Gott widerspiegelt, ein Wesen, das Gott wirklich ehrt, sein Ebenbild. Und so habe ich gesagt, geht es bei der Bekehrung nicht in erster Linie darum, dass ein Mensch in den Himmel kommt und dass ein Mensch das Heil irgendwie empfängt, die ewige Seligkeit und nicht mehr Angst haben muss, verloren zu gehen und ruhiger schläft oder in Christus einen Beistand bekommt für Arbeit, Familie, Erziehung, was auch immer. Narzisstisch wäre das, wenn wir sagen, also auch bei der Bekehrung geht es einfach darum, dass ich von Gott jetzt alles bekomme. Und der Gegenschlag, den ich versucht habe zu skizzieren, ist ganz einfach, Gott sagt, nein, bei deiner Bekehrung geht es darum, dass ich meinen Willen kriege. Nicht du, ich. Ich will mein Ebenbild zurück. Ich will, dass es wieder so wird, wie es am Anfang war. Ich möchte, dass ein Mensch wieder eine Darstellung meines Wesens in dieser Welt ist. Ich möchte, dass ein Mensch wieder Gott in dieser Welt verkörpert. Ich möchte, dass ein Mensch Christus ähnlich wird. Denn wenn du fragst, was ist denn eigentlich das entscheidende Abbild für Gott in dieser Welt? Das erste Mal, dass wieder ein Mensch sichtbar war, der Gott ganz und gar verkörpert hat. Wenn du danach fragst, sagt der Vater, es ist einfach, das war mein Sohn. Der war mir wie aus dem Gesicht geschnitten. Siehst du ihn, siehst du mich. Und ich möchte aus euch solche Leute machen, in denen ich mich widerspiegle. Und ich bin jemand, der ganz gerne Kunst sich ansieht, denn Kunst ist oft sehr viel mehr als nur das schöne Gestalten von Landschaften, Menschen oder Szenen. Kunst ist sehr oft auch Theologie. In der Kunst werden geistliche Sachverhalte ausgedrückt. Und eines der tollen Dinge, die man da entdecken kann, ist dieses Selbstbildnis von Albrecht Dürer, 1498 gemalt. Selbstbildnis eines jungen, selbstbewussten Edelmanns. Jemand, der ja, als Renaissance-Mensch durchaus entdeckt hat, ein Mensch hat Wert, hat Würde, hat Größe. Und das wurde auch bildnerisch verarbeitet. Nicht vorher hat man immer nur Päpste und Kaiser gemalt. Jetzt auf einmal malt ein junger Mann sich selber. Wow! Und dann malt Dürer 2 Jahre später dieses Bild, 1500. Und viele Experten in der Kunst sagen, das ist eindeutig ein Christusbild. Man kennt es an der dreieckigen Form des Kopfes von den Haaren, am würdigen Blick, an der Geste, an dem Mantel, den er trug. All diese Darstellungen, diese Momente der Darstellung weisen auf Christus hin. Und eines ist verblüffend. Dieses Christusbild trägt die Züge von Albrecht Dürer, gell? Und mir scheint, hier hat ein Mensch etwas erfasst, das zum Größten und Schönsten überhaupt gehört, dass man über eine geistliche Existenz sagen kann. Und was dieser Mensch hier erfasst hat, war, wenn Christus heute in dieser Welt ein Gesicht hat, dann ist es deins. Und deins und deins. Und dann hört Jesus auf, so eine belanglose Chiffre zu sein, sondern er verkörpert sich in dir und in mir. Und darum gefällt mir das Lied auch so, das wir gesungen haben, lehre uns lieben, dass jeder dich sieht. Gell? Darum geht es ja. Lehre uns lieben, dass jeder dich sieht. Und so möchte ich noch ein paar Texte, Entschuldigung, das erste müsste weg sein, warum weiß ich nicht. Römer 8, Vers 29, Leib und Magen wär's für mich. Wenn du fragst, wozu das Heil? Höhepunkt, den Paulus im Römerbrief anzeigt. Nun, dass wir gleichgestaltet sind, dem Bild des Sohnes. Das Ziel des Heils, diese Wiederherstellung des Ebenbildes. Wir sollen gleichgestaltet sein dem Sohn. Galater 4, Vers 19, dass Christus in euch Gestalt gewinnt, sagt Paulus. Darum geht's mir, darum ringe ich. Meine lieben Kinder, selten ist er so affektgeladen. Meine lieben Kinder, die ich abermals mit Schmerzen gebäre, sagt er doch, ihr bereitet mir also Kindsnöte. Das sind Geburtswehen, die ich abermals mit Schmerzen gebäre. Und diesmal nicht vom Tod ins Leben hinein, sondern von einem belanglosen Dasein hinein in eine Christusexistenz, wo Jesus Gestalt gewinnt. Und das macht ihm Mühe und dafür nimmt er aber auch alle Mühe in Kauf. Mit Schmerzen. Bis dass Christus in euch Gestalt gewinnt. Im Epheserbrief wird es noch deutlicher, er sagt, dass wir etwas sein sollen zum Lob seiner Herrlichkeit. Dreimal taucht dieses Wort auf. Der erste Johannesbrief sagt im Kapitel 2, Vers 6, wenn wir sagen, dass wir in ihm sind, dann sollen wir leben, wie er gelebt hat. Ihr merkt natürlich, wo auf einmal die Latte liegt, gell? Also es geht jetzt nicht mehr um ein paar christliche Benimmregeln. Es geht nicht mehr um ein paar christliche Anstands- und Sittenregeln, sondern so leben, wie er gelebt hat. Und wie gesagt, das steht nicht nur an einer Stelle der Schrift, das kommt x-mal vor. Und dann kann Jesus auch sagen, so, und wisst ihr, wozu das Ganze ist? Nun, es ist ganz einfach, er sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ah, Jünger sind Leute, die setzen die Sendung Jesu fort. Wie hat mich der Vater gesandt? Seinen Willen zu tun, ihn zu verkörpern, ihn darzustellen. Er hat mich gesandt als Bote, als Wanderer, als Missionar. Zu den Menschen, zu den Verlorenen, so wie der Vater mich gesandt hat, im gleichen Wesen, im gleichen Charakter, in gleicher Kraft, so sende ich euch. Und damit es ja nicht vergessen wird, wiederholt er das. An zwei Stellen kommt es vor. Johannes 17, Vers 18 und dann 20, Vers 21 und im hochpriesterlichen Gebet hat er vorher schon eins draufgelegt. Er sagt, ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, oh, die du mir gegeben hast. Was sind Jünger? Arme Würstchen? Nee, Träger der Herrlichkeit Gottes. Jesus hat den Jüngern die Herrlichkeit gegeben, die Gott ihm gegeben hatte, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Mir bleibt da immer die Spucke weg, muss ich sagen, ganz ehrlich. Dass Jesus es wagt, diesen schwierigen Menschen, die noch gar nicht fertig sind, mit denen er immer noch unterwegs ist. Und wir haben es gestern kurz gesehen, in der Passion, da werden alle noch einmal furchtbar demaskiert und treten samt und sonders als Versager aus der ganzen Geschichte ab. Und trotzdem sagt Jesus, ja, das weiß ich. Aber ich habe sie, die Jünger, euch, die Jünger, zum Abglanz der Herrlichkeit Gottes gemacht. Diese Texte wollte ich noch nennen, denn sie sind der Schluss vom ersten Thema und der Link zum zweiten. Heute Abend, geht es um Informationsgesellschaft und da um den Verlust der Fähigkeit zur Betroffenheit. Und ich lasse die Katze gleich aus dem Sack. Wenn es darum geht, dass Christus in mir Gestalt gewinnt, wenn ich gesandt sein soll wie er, wenn ich leben soll wie er, dann ist eines klipp und klar. Dass vertane Zeit ein immenser Berg an verlorener, verratener Zeit ist, in der er Gestalt gewinnen könnte. Das ist ja wohl klar. Und wir werden an der Ecke rauskommen heute. Und ich lasse die Katze gleich aus dem Sack. Wenn es darum geht, seine Gegenwart zu praktizieren, wenn es darum geht, dass er sich durch mich verwirklicht und der Welt zeigt, dass er meinen Charakter verändert, wenn es darum geht, dann könnte es sein, dass das Hauptproblem mit der Informationsgesellschaft überhaupt nicht irgendwelche Inhalte sind, sondern das schiere Maß an verplemperter Zeit. Darum sagt der Paulus den Ephesern ja auch, kauft die Zeit aus. Nützt die Zeit aus, holt das Beste raus. Und würdest du ihn fragen, was das Beste ist? Ganz einfach, sich der Gegenwart Jesu aussetzen, damit er in mir sichtbar wird. So, und jetzt in guter Ordnung. Ein paar Vorbemerkungen zu diesem ganzen Thema. Es ist ein ausgesprochen brandiges und brisantes Thema und mir ist auch nicht ganz wohl bei dem Thema, weil ich weiß, dass die Gefahr, unbarmherzig zu reden und hilflos zurückzulassen, gerade bei dem Thema sehr, sehr groß ist. Und ich gebe es auch zu, ich komme ein bisschen schuftig vor. Jetzt haben wir endlich unsere Tablets, ich habe auch eins, und jetzt haben wir unsere Smartphones und jetzt haben wir schon länger unsere iPods und wir haben unsere iPhones, das Ich-Gerät und die Ego-Extension und egal wie du das Kram nennst und endlich einen 45-Zoll-Fernseher im Wohnzimmer stellen und jetzt kommt der Kurt und nimmt uns das Ganze wieder weg. Die ganzen schönen Spielsachen. Ne? Ja, tragt's mit Fassung. Zur Strafe steht mein Bildkopf. Ganz wenige Fakten, es gibt unzähliges Material zu dem Thema, Studien, Fakten, Statistiken, ich mache nicht viel. Nur zwei kurze Anzeigen. Ein Mensch des Mittelalters hatte in seinem ganzen Leben nicht mehr Wissen, als in einer Wochenendausgabe der Süddeutschen verpackt ist. Na gut, das ist eh so ein Telefonbuch, ne? Ungefähr dieses Maß an Wissen hatte ein Mensch mit einer durchschnittlichen Bildung im Mittelalter. Heute alleine um die Websites, die es im Internet gibt, auch nur anzuklicken, übrigens mehr machen die meisten sowieso nicht, und nur um das zu tun, bräuchte man eine Lebenszeit von mehr als 15.000 Jahren. Nur für Klick, Klick. So. Ich werde auch bei dieser ganzen Sache keine Wertedebatte verhandeln, werde gleich merken, wo es hingeht. Ich werde nicht über Inhalte reden. Wir kommen mit christlichen Inhalten in der Medienlandschaft als großes Ganzes ja sowieso kaum vor. Wertvorstellungen, wie wir sie vertreten würden, Pustekuchen. Also der letzte Film, der mir einfällt, der so einigermaßen jugendfrei war. Ne, es gibt mehr, ich karikiere natürlich, aber das wäre Mary Poppins gewesen. Ne? Aber da würden manche sagen, ja, das ist auch okkult, die flattert ja durch die Gegend. Naja. Also ich werde nicht über Werte und Inhalte reden. Es wird auch kein Klagelied geben über die Manipulation durch die Medienwelt. Doch, da gibt es natürlich eine Menge, dass man sagen kann. Man kann vieles sich klar machen. Es gibt einen Blickwinkel, der ausgewählt ist. Nichts ist subjektiver als das Objektiv einer Kamera. Und es wird eine Auswahl getroffen, über die ich nicht verfügen kann. Und was da kommt, ist womöglich nicht öffentliche Meinung, sondern es ist veröffentlichte Meinung. Aber das ist ein ganz breites Feld, das ich nicht groß ansprechen möchte. Ich möchte einige Wirkweisen unserer Media Society anzeigen. Was ist da los in unserer Mediengesellschaft, in unserer Informationsgesellschaft? Was spielt sich da ab? Nun, das Erste, was direkt dramatisch ist, Information wird zur Unterhaltung. Man nennt das Infotainment. Diese Mischung aus Information und Unterhaltung. Und dieses Unterhaltungsangebot ist inzwischen ausgesprochen reichhaltig geworden. Bei uns in Österreich gibt es eine Zeitung, vielleicht gibt es hier was Ähnliches, die hieß Täglich Alles. Aha. Fühl mich verstanden. Alles, überall und jederzeit. Mit Verlaub, das ist mir einfach zu viel. Das Dumme ist nur, seit wir im globalen Dorf leben, haben wir die ganze Welt als Nachbarschaft und das ist schlicht und ergreifend zu viel. In all dem fühle ich mich überfordert und überflutet. Mir ist das zu viel, was ich an Leid und Katastrophe und Unglück mitbekomme. Das kann auch im Grunde nur Lüsternheit und Neugier erzeugen, wo wir zu Voyeuren werden, zu teilnahmslosen Betrachtern. Und wir entwickeln aber keine Betroffenheit mehr und bringen kein Mitgefühl auf, das in barmherziges Handeln übergeht. Früher wusste man um die Probleme des Gemeinwesens Bescheid, jetzt weiß ich auch wieder über die Flutkatastrophe in Bangladesch Bescheid. Nur was geht mich das eigentlich an? Und sorry, es tut mir leid, ein Flugzeugabsturz in den Anden oder im Himalaya? Was geht mich das an? Sei denn natürlich jemand Bekannter sitzt an Bord. Wir werden mit Sachen konfrontiert, die uns schlicht und ergreifend nichts angehen. Aber es wird eben sehr gekonnt aufbereitet. Man muss ja informiert sein. Wieso muss ich informiert sein, dass ein Flugzeug abgestürzt ist? Was soll ich denn machen damit? Das ist ein heikler Punkt, wie gesagt. Ich muss auch nicht wissen, dass wieder irgendwo in Frankreich ein Serienkiller umgeht. Bin hier sehr vorsichtig geworden. Unsere Medienwelt gehorcht diesem Prinzip der unendlichen Steigerung, vor allem des Negativen. Good news are no news. Bad news are good news. Hund beißt Mann ist keine Schlagzeile. Mann beißt Hund, das geht. Man serviert uns frei Haus Dinge und Katastrophen, die mit unserem Leben im Grunde überhaupt nichts zu tun haben. Aber es geht on and on and on and on. Ich fühle mich auch ohnmächtig. Viele sagen, die Welt wird immer schlechter. Vielleicht nicht. Nur bekommen wir durch Medien mehr von der Schlechtigkeit der Welt zu sehen und zu hören und werden zunehmend entmutigt und empfinden Ohnmacht. Doch, das empfinden wir vielleicht noch, aber im Wesentlichen gehen wir dann über aus Hilflosigkeit zur Tagesordnung. Die Welt ist zu groß, die Ereignisse zu vielfältig, zu komplex, die Abläufe zu kompliziert, all die Verknüpfungen. Die meisten Menschen sind längst damit überfordert. Man erträgt es nicht und man fühlt sich ohnmächtig im Angesicht weltweiter Not. Und ich halte selbst die Herausforderung, dass wir eine Weltgemeinschaft sind, wo sich jeder um jeden kümmern soll, die halte ich für überzogen. Ich bin froh, wenn meine Nachbarschaft einigermaßen funktioniert und das Gemeinwesen rundherum. Ich werde bei diesen Dingen zunehmend unempfindlich. Man nennt das Desensibilisierung. Es ist verrückt, wenn man sich einen normalen Programmablauf anschaut. Da ist Werbung, da geht es um Hundefutter. Dann kommen die News, da geht es um verhungernde Kinder oder zerschossene Kinder. Und dann kommt wieder die Werbung, da geht es um Katzenfutter. Man nennt das Banalisierung, Trivialisierung. Das kommt alles auf einer Ebene daher, innerhalb von einer halben Stunde. Wer soll denn da noch etwas ernst nehmen? Wie soll mir denn da noch etwas unter die Haut gehen? Oder ist es Unterhaltung? Ja, siehe oben. Das heißt, ganz viele dieser Dinge, das wird einfach zum Film. Das schaue ich mir an. Und der Irrtum, der dann damit verbunden ist, nur weil die News zu Ende sind, sind die Probleme noch lange nicht zu Ende. Sie sterben weiter, auch wenn sie lange nicht mehr in den Nachrichten auftauchen sollten. Und so wird man unempfindlich, harthändig, verliert die Fähigkeit zur Betroffenheit und kann sich nicht mehr einsetzen. Übrigens, ich verstehe das ja auch. Ich kann doch gar nicht für alles ein Herz haben. Also wenn mir alles zu Herzen geht, Kinder, nach einer Woche Nachrichten, wo ich mich treffen lasse von dem, was ich sehe, bin ich ein nervous wreck. Kannst du mich einliefern? Man hält das ja gar nicht aus. Wisst ihr, was die größten Probleme unserer Missionare sind? Wenn sie rausfahren nach in den Sudan oder Indien, die Allgegenwart dieser Not, die greift dir ans Herz, die macht dich fast kaputt, es bringt dich um. Alles das zu sehen und zu wissen, du kannst so wenig nur tun, so wenig nur helfen, in einer Atmosphäre zu leben, wo das Hungern, das Sterben selbstverständlich ist, wo nichts sicher ist, es bringt dich um. Und sie sagen, das allermeiste Gebet brauchen wir, dass wenn wir draußen sind und unsere Besuche machen, dass wir nicht in Depressionen versinken. Wenn du die Sachen an dich heranlässt, dann schläfst du schlecht. Und meine ersten Schlafstörungen habe ich bei Außeneinsätzen gehabt, bei Auslandseinsätzen. Da habe ich angefangen, schlechter zu schlafen. Ist einfach so. Man kann noch dazu sagen, dass man vielleicht unempfänglich wird für Wahrheit. Die ganze Art, wie in den Medien Bildwechsel sind, Schnittfolgen sind, wie in den Medien bestimmte Dinge daherkommen, all das überfordert den Menschen und es erzieht ihn gleichzeitig um, denn das sorgt dafür, dass diese Menschen dann sich daran gewöhnen, dass Wahrheit im Format von Werbespots daherkommen. Länger zuhören kann dann schon schwierig werden, bei euch nicht. Ich möchte als Drittes ein paar Dinge anzeigen, die noch einmal ihre eigene Spannung haben. Wir erleben heute gerade durch Medienwelt, durch Informationstechnologie, durch all diese Dinge erleben wir heute nachhaltige Veränderungen unseres wichtigsten Organs, nämlich des Gehirns. Das erste gebe ich nur als kurze Überschrift an. Unsere Schulbildung hat uns in einem ganz hohen Maß dazu gebracht, dass wir nur noch darauf geeicht und trainiert sind, Richtigkeiten zu lernen. Und das geht 10, 15 Jahre so dahin. Nur Richtigkeiten, naturwissenschaftliche Richtigkeiten, soziologische Richtigkeiten, was auch immer. Man bringt uns Richtigkeiten bei und das ist ja gut so. Das Dumme ist nur, Richtigkeiten, die können mich eine Weile beschäftigen. Wahrheit könnte mich erfüllen. Nimmt man mir eine Richtigkeit, nimmt man mir nicht das Leben. Nimmt man mir die Wahrheit, nimmt man mir das Leben. Für eine Richtigkeit kann ich mich eine Weile einsetzen, für Wahrheit kann ich mich mit meinem Leben dahinter stellen und so weiter. Und das ist ein Prozess, das geht on and on. Wir hören dauernd Dinge, bei denen von uns nicht verlangt wird, dass wir darauf reagieren, schon gar nicht existenziell. So, und jetzt kommt's. Das sorgt bei uns manchmal dafür, dass wir sogar in unseren Bereichen des Evangeliums die Wahrheit des Evangeliums nur noch als Richtigkeit hören. Und dann verkommt eine Wahrheit, wie Gott ist Liebe, meint dich persönlich, opfert sich für dich auf, dann verkommt das zu einer Richtigkeit. Und auch du gehst achselzuckend zur Tagesordnung über. Dieses Wort, das Gott mich liebt, dass das die große Überraschung, die Sensation der ganzen Weltgeschichte ist. Es verheilt, bringt nichts, man geht zur Tagesordnung über. Es ist nur noch als Richtigkeit angekommen, nicht mehr als Wahrheit, die berührt. Ich hatte das Vorrecht, dass in einer ganz bestimmten Situation Gott sich die Freiheit herausgenommen hat, mir diese Wahrheit, wie sehr er mich liebt, ganz gründlich einzuflößen, sodass sie wirklich sitzt. Ich war unterwegs auf Korsika für eine Campingfreizeit, sollte ich Erkundungsfahrt machen. Wir hatten 80 Anmeldungen, brauchten 2 Campingplätze und so weiter und fanden nichts. Wir hatten nur diesen einen Tag Zeit, am nächsten Tag sollte es wieder zurückgehen, Tickets gebucht und so weiter. Nichts, nichts, nichts. Es wird Abend, wir finden nichts. Ich sitze wie ein Häufchen Elend hinten im Auto, ich lasse immer andere fahren. Und auf einmal meldet sich die Stimme Gottes sehr klar, wirklich zu Wort. Das ist mir nicht oft passiert, aber da war sie sehr klar da. Und das war in der Richtung, dass Gott gesagt hat, Gut, auch wenn du versagst oder scheiterst, du sollst wissen, du bist und bleibst geliebt. Gott hat nicht Amen gesagt. Wir fahren über die Südspitze von Korsika rum. Bei Sartene legen wir uns in die Dünen. Ich schlafe ruhig und traumlos wie ein gestilltes Kind. Keine Albträume, gar nichts. Am nächsten Tag fahren wir zurück. Ich sage noch, schauen wir uns die 2 Plätze noch an. Die sahen gestern gar nicht so schlecht aus. Wir schauen sie an. Auf einmal merken wir, das passt eigentlich eh. Wir hatten Tomaten auf den Augen. Was war das? Wir schauen uns das an. Buchen, zahlen an, stecken ab. Wir fahren nach Hause. Ich sitze wieder hinten im Wagen, grinse wie ein neues 50er. Strahle über das ganze Gesicht. Und jetzt kommt der eigentliche Knüller. Gott meldet sich nochmal zu Wort. Du musst wissen, selbst wenn du Erfolg hast und oben auf bist, es wird nie mehr geben, als dass ich dich liebe. Begleitet mich seither. Wäre es nur in der Depression gewesen, wäre es noch einleuchtend gewesen. Aber auch da, wo ich ganz oben auf bin und alles passt und läuft und wirklich funktioniert, alles da, sag Gott, mehr als meine Liebe, wird es für dich nie geben. Und da kann man dankbar sein, wenn man so eine Erfahrung machen darf, wo Gott einem das reinschreibt, dass eine Sache, die nur als Richtigkeit bei uns herumgelegen ist und möglich, dass sie endlich zur Wahrheit wird, die ein Leben trägt. Ein zweites Problem, das wir oft auch haben, ist der Homo economicus, der prägt uns auch sehr nachhaltig. Das ist eine ganz eigene Geschichte. Aber die Wirtschaft fordert von uns einen Menschen, der stromlinienförmig funktioniert als Individuum. Und was die Wirtschaft von uns möchte, das ist Performance, nicht Persönlichkeit. Wir entwickeln Skills, aber keine Tugenden. Wir lernen Corporate Identity und gewinnen immer weniger Identität aus einem begründeten Wertesystem. Wir erwerben Kompetenz, aber wir entwickeln keinen Charakter. Das ist so. Die Wirtschaft braucht nicht Charakter, sie braucht Kompetenz. Und sie braucht keine Tugenden oder Werte, sondern sie braucht Skills, Fähigkeiten. Und sie wünscht sich keine Persönlichkeiten, sondern Leute, die performen können. Und daran kommen wir nicht vorbei. Und wenn das uns beigepult wird, haben wir ein Problem. Aber die steilste Sache, und ich kann diesen Befund zumindest in knapper Form anzeigen, das ist die Veränderung des Gehirns in einer ganz bestimmten Richtung. Und zwar, dass man in den 70er Jahren festgestellt hat, eine Veränderung am Gehirn. Man hat gemerkt, dass sich Riech- und Schmeckvermögen verändert hatten. Und zwar, die feinen Geschmacksnuancen wurden weniger gut wahrgenommen. Nur das, was scharf und schärfer und heftiger war, das wurde rezipiert. Gleichzeitig hat man gemerkt, auch in dieser Untersuchung, dass das Gehirn einer zunehmenden Anzahl von Reizen die Aufnahme verweigert, einfach weil diese Reize zu schwach waren. Also eine Gesellschaft, wo alles immer schärfer sein muss, im wahrsten Sinne des Wortes, wo es immer schneller sein muss, immer lauter sein muss, immer schriller. Denn ab einem gewissen Punkt hat das Gehirn angefangen, leise Töne, einfache Sachen abzuweisen oder nicht aufzunehmen. Nur das, was heftig daherkommt, das nimmt man an. Die Sache geht insofern weiter, als das Gehirn, nur damit es diese Fülle jetzt an Reizen wahrnehmen kann, von einer vernetzten Struktur auf eine Parallelstruktur umgeschaltet hat. Früher bei einer vernetzten Struktur kamen die Reize an einer Ecke rein, wurden durch die verschiedenen Areale des Gehirns geschickt, befunden und bewertet und es kam eine Handlung zustande. Weil aber so viele Reize da sind, ist das Gehirn in dieser Vernetztheit immer weniger da, sondern es ist eine parallele Struktur, dass möglichst viel gleichzeitig durchgehen kann und es schaltet buchstäblich auf Durchzug. Es geht von einem Ohr rein und beim anderen wieder raus. Das ist unsere Erfahrung, die wir zum Teil auch in der Bibelschule machen. Da kann sich ein Lehrer am Vormittag den Mund in Fransen abreden zum Thema Nachfolge. Die erste Frage zum Mittagessen ist, gehen wir heute Nachmittag zum Bachalm in die Konditorei oder gehen wir doch lieber zum Stürmberger? Wir machen es den Leuten nicht zum Vorwurf, es hat keinen Sinn. Aber man hört und hört doch nicht. Man entdeckt, dass selbst die widersprüchlichsten Dinge bei mir vorhanden sein können. Jesus dir nach, weil du rufst und dann doch beten um einen Mercedes. Ich übertreibe, aber obwohl in der Gegend, weiß ich nicht. Die größten Widersprüche. Gerd Gerken, ein Trendforscher, nennt dieses Leben mit den verschiedensten Widersprüchen eine neue Gleichgültigkeit. Wir halten Dinge aus in unserem Denken, die hätten einen früher in den Wahnsinn getrieben, schizophren. Ein gesunder Mensch in seinem gesunden Kopf, der wird verrückt bei dem Gedanken, dass er weiß, Millionen Tonnen von Lebensmitteln landen auf dem Müll und in Afrika verhungern die Kinder. Wer das auf die Reihe kriegt und sagt, ja, da kann man halt nichts machen. Dann würde ich sagen, ja, überlege mal, was mit deinem Gehirn passiert ist inzwischen. Wir halten die größten Widersprüche aus. Es kommt so vieles. Man kann das gar nicht mehr wirklich abwägen. Und so kommt es zu dieser neuen Gleichgültigkeit. Wer es wissen möchte, jetzt muss ich vorsichtig sein, aber die Leute, die bis 1949 geboren worden sind, die besitzen noch ein altes Gehirn. Also ein funktionierendes. Bis 1969 hast du ein modifiziertes Gehirn, nach 1970 ein neues Gehirn. Wobei interessant ist, nicht die Intelligenz hat sich verändert. Man ist nicht unbedingt dümmer geworden, man ist nicht unbedingt weniger begabt geworden, aber man entdeckt, die Intelligenz wird anders eingesetzt, anders benutzt. Und das Fazit von dem ist vor allem lauter, schneller, schriller, schräger. Und wenn es irgendwie geht, keine Handlungsverknüpfung. Und es lassen sich Widersprüche en masse nebeneinander aushalten. Das ist das Fazit, das hier wirklich das Problem ist. Und dann gibt es noch eines, das habe ich als Literaturtipp schon noch angegeben. Manfred Spitzer und andere, auch christliche Autoren dann, haben sich viel mit diesem Phänomen der digitalen Demenz beschäftigt. Der Untertitel von Spitzers Buch heißt wie wir unsere Kinder um den Verstand bringen, wie wir uns das Hirn wegklicken. Nach 1990 Geborene gehören zu den Digital Natives. Die sind mit Smartphones aufgewachsen, Internet und PC. Unter digitaler Demenz versteht Spitzer einen selbstverursachten geistigen Abstieg, Demenz, aufgrund der exzessiven Nutzung digitaler Medien. Und das eigentliche Problem an der ganzen Geschichte ist, das Gehirn legt nicht benutzte Areale still. Es ist einem Muskel vergleichbar, der erschlafft, wenn er nicht betätigt wird. Und wenn man das Buch von Spitzer sich durchliest und anschaut, dann merkt man, es ist eine ganze Reihe von Phänomenen und die sind gravierend. Flüchtigkeit dominiert statt Gründlichkeit. Man klickt sofort wieder rum und vergisst auch gleich wieder, was da war. Man schenkt ihm zu wenig Aufmerksamkeit und ist leicht abgelenkt und so weiter. Oberflächlichkeit statt Tiefe, Copy and Paste, ist leider noch keine geistige Leistung und die geistige Durchdringung des Themas findet nicht statt. Aber ein Sachverhalt wird besser gelernt, wenn man sich gründlich damit auseinandersetzt. Unaufmerksamkeit und Vergesslichkeit, Multitasking funktioniert nicht wirklich, beziehungsweise nur auf Kosten der Gründlichkeit. Und selbst wenn ich 17 Fenster offen habe am PC, ich kann mich immer nur mit einem beschäftigen. Und je mehr ich gleichzeitig laufen habe, desto kürzer ist die Verweildauer. Ich weiß nicht, was das schwierig zum Kapieren ist. Nur mein Gehirn stellt sich darauf ein, alles kurz, alles schnell, alles oberflächlich, nichts geht mir in die Tiefe. Das heißt, alle Langzeitspeicherungen bei mir, alles, was ich wirklich lerne und dann verfügbar und abrufbar haben soll, es steht eben nicht zur Verfügung. Mangelnde Fähigkeit zur Fokussierung spielt dann eine Rolle. Da ist so viel und ich weiß nicht, was ich wollen soll. Es ist zu viel Information. Es ist verrückt. Das heißt, ganz bestimmte Vorgänge, die sich durch den Gebrauch moderner Medien im Gehirn abspielen, wenn sie manifest werden, verändern sie das Gehirn in seiner Lernfähigkeit, Aufnahmefähigkeit, Speicherfähigkeit. Und das Gehirn begibt sich auf einen Abstieg oder in andere Areale. Soziale Kompetenz ist auch noch interessant, das bleibt auch auf der Strecke. Zufriedenheit bleibt auf der Strecke. In den sozialen Medien, je mehr wir vergleichen, desto weniger zufrieden werden wir. Studien zeigen, dass Menschen sich durch Umgang mit sozialen Medien oft niedergeschlagen fühlen. Vertrautheit kommt nicht vor. Je mehr man online interagiert, desto mehr sehnt man sich nach Vertrautheit von Angesicht zu Angesicht. Und zugleich wird sie immer schwieriger erreichbar. Du hast zwar 4000 Freunde auf Facebook, aber die kommt auch keiner vorbei. Also es ist wirklich, ne? Echtheit wird schwierig. Je stärker unser Leben offengelegt wird, dargestellt, durchleuchtet wird, vorgeführt wird, desto schwerer fällt es uns, echt und transparent zu sein. Und je mehr man preisgibt von sich selbst, desto verwundbarer ist man. Barmherzigkeit bleibt auf der Strecke, Leid steht uns vor Augen, aber es fällt schwer, wirklich daran Anteil zu nehmen. Man stumpft ab, siehe oben. In Reinheit bleibt auf der Strecke, brauche ich nicht zu erklären, was alles über den Schirm kommen kann, egal in welcher Form. Ermutigung, ständige Kritik, die online an jedem und allem geübt wird, verleitet dazu, den Blick auf die Schwächen, Fehler und Misserfolge anderer zu richten, statt sie zu ermutigen. Wertschätzung bleibt aus, Shitstorm ist in und. Wenn es direkt um die Anbetung geht, dann würde ich sagen, in einer Selfie-Kultur, wo jeder sich selber bespiegelt und beäugt und beschaut, in so einer Selfie-Kultur fällt es den Menschen immer schwerer, Jesus nachzufolgen, auf ihn zu schauen, ihn ganz groß vor Augen zu haben, ihn anzuhimmeln, von ihm alles zu erwarten. Es wird Zeit, den einen oder anderen Götzen niederzureißen. Es fehlt uns an Ruhe, an Stille und der Zeitfaktor spielt eine ganz große Rolle. Wenn die ganze Welt nur ein Fingertippen entfernt ist und alles ist unglaublich aufregend und interessant, fesselnd im wahrsten Sinne des Wortes, für kurze Zeit, dann kommt das Nächste, die Tube wird niemals leer sein. Es wird Zeit, Ruhe, Stille, Einsamkeit wieder zu entdecken. Was ist denn aus christlicher Sicht zu sagen? Gibt es biblische Hinweise? Tja, jetzt wird es insofern brandig, das kann eigentlich nur in die Hosen gehen. Man ist hier generell auf dünnem Eis. Es gibt keine Verse zum Smartphone. Auch nicht zu Internet, PC, Fernsehen. Gibt's nicht. Nicht einmal zur Rockmusik gibt's ein Bibelvers. In der Schrift können wir nur versuchen, eine Prinzipienlehre zur Anwendung zu bringen. Man kann in der Schrift herumschauen, wo sind denn Aussagen gemacht worden, die uns in dieser Hinsicht ein bisschen leiten könnten. Aber es ist eben schwierig. Wir bekommen keine klaren Anweisungen. Ein paar Hinweise gebe ich gern. Aber das ist nur die Frage, wie man diese Dinge denken kann, gell? Zum Beispiel Römer 3, die Verse 10 bis 18. Da wird gesagt, keiner ist gerecht. Keiner ist so beschaffen, dass Gott ihn annehmen könnte. Römer 3, 23. Alle haben gesündigt und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Das heißt, und jetzt kommt die Anwendung, das Sündersein färbt auf alles ab, durchdringt alles und damit eben auch Medien und ihre Macher und ihre Nutzer. Die Dinge sind nicht neutral, sondern die, die es machen, sind Sünder. Und die, die es nutzen, eben auch. Und je mehr sich da Möglichkeiten auftun, desto vorsichtiger muss ich leider mit ihnen umgehen. Und dann sagt 1. Johannes 5,19 etwas über das Verhältnis zur Welt. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Der ist da furchtbar nüchtern. Und Jesus sagt den Jüngern in Johannes 17, Vers 14, ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Und Johannes Brief, der erste Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 15 und 17, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Versteht ihr? Und jetzt ohne moralisieren, aber die ganze Art, wie wir uns an diese Dinge hängen, also das nenne ich Anbetung, das nenne ich Hingabe, das nenne ich mich daran verlieren. Und da ist Gott bei Weitem nicht der, der die meiste Zeit meines Tages bekommt. Zahlen könnte man nennen, aber viele, viele, auch Christen, sind stundenlang im Netz, am Smartphone, bei der Glotze, bei den Spielen. Erwachsene zunehmend übrigens auch. Und du musst dich in mancher Erwachsenengesellschaft schon durchsetzen, dass du mal sagst, könnt ihr jetzt bitte mal das verdammte Ding hier ausschalten und weglegen. Und der Punkt ist, Liebe drückt sich immer aus in dem Maß an Zeit, das ich für den anderen habe. Ist doch logisch. Liebe drückt sich aus in dem Maß an Zeit, das ich für den anderen habe. Das bedeutet ganz schlicht, Zeit, die ich anders verbringe als mit Gott, ist ihm halt entzogen. Ich kann euch nicht helfen. Habt nicht lieb die Welt, sagt der Johannes. Was liebst du? Wo schlägt dein Herz? Worum kreisen die Gedanken? Ist das Verrückte, gell? Ich rede nicht jetzt davon, dass Surfen im Netz und Smartphone benutzen und Fernsehen einfach schon automatisch Sünde sind. Das wäre einfach, wäre so richtig Sünde, peng. Ne? Dann würden wir es trotzdem machen. Wir sind ja auch schon ein bisschen unempfindlich geworden zu dem Thema. Es ist nicht festzustellen, wo da das Böse anfängt. Aber der Punkt ist womöglich an anderer Stelle, dass man so formulieren müsste. Das Böse beginnt mit der Übertreibung des Guten. Und das Gute wird am Ende zum Feind des Besten. Und Liebe, das höchste Gut in unserem Verhältnis zu Gott. Entweder habe ich Zeit für ihn oder nicht. Entweder kreisen meine Gedanken um ihn oder nicht. Entweder träume ich von ihm, schwärme ich von ihm, kommuniziere mit ihm oder nicht. Und da geht es gar nicht darum, dass bestimmte Dinge einfach nur falsch sind. Das ist zu billig, das ist das Problem heute. Sondern es ist das viele an sich durchaus Gute, das zum Feind des Besten wird. Und das Böse beginnt mit der Übertreibung des Guten. Jakobus 4, Vers 4 ist dann von erlesener Brutalität, das muss man schon sagen. Er sagt, Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft gegen Gott. Und wie gesagt, all diese Medien gehören zur Welt, tragen die Merkmale von denen, die sie produzieren, und sie werden von Leuten benutzt, die ihrerseits auch problematisch sind und Begierden haben, Leidenschaften haben, Lüste haben, Gefälle haben, you name it. Das ist einfach so und nicht vermeidlich. Offenbarung gibt auch einen schönen Hinweis, vor allem Kapitel 13, 17 und 18. Ich rede jetzt nicht über das sprechende Bild beim falschen Propheten, aber 17 und 18, die Beschreibung Babels ist hochinteressant. Babel, das war eine Kultur voller schillernder Faszination, Verführung, Reichtum, üppig, Luxus, berauschend. Babel, das war die wirtschaftliche und kulturelle Seite des Antichristus. Der war Politik und Religion. Babel ist die Kultur. Babel hat maskiert, wie brutal Antichristus eigentlich war. Und Babel war verführerisch und Babel war nicht religiös in dem Sinn, das war nicht Rom oder der Papst, sondern Babel ist eine wirtschaftliche, kulturelle Seite des antichristlichen Reiches. Und am Höhepunkt der ganzen Geschichte, als Johannes das beschreibt, sagt in Offenbarung 18, Vers 4, seht zu, dass ihr wegkommt. Gehe aus von ihr. Und das heißt nichts anderes. Bei manchen Dingen müssen wir wieder lernen, uns zu entziehen. Wir müssen uns verweigern. Wir müssen das runterregeln. Wir müssen die Zeit für anderes und Besseres nutzen. Wir müssen uns, ich sage bewusst müssen. Denn es fastet dich nicht. Du fastest. Du musst es entscheiden. Wir müssen wirklich lernen, wieder auf Dinge zu verzichten, beiseite zu lassen, weil sie nichts anderes sind als ein perfekter Ausdruck einer Welt, die im Argen liegt. Na, ich weiß schon, Skypen mit einem Missionar auf Mikronesien ist wunderbar. Doch, ich weiß auch, dass man mit E-Mails viel Post beantworten kann und dass es formloser geht und schneller geht als ein Briefchen und dass ich mit E-Mail schon tausende Seiten Material verschickt habe. Stell dir vor, das musst du alles kopieren und ganze Wälder abholzen, nur damit es beim Empfänger erst im Müll landet. Ich weiß, es ist schön, ein nettes Filmchen von den Enkeln zu kriegen. Ich weiß schon, dass es Vorteile hat. Ich weiß, dass man recherchieren kann. Ich weiß, man findet gute Kochrezepte, zum Beispiel ein Rezept für einen Irish Coffee oder ein Rezept für eine Feuerzangenbowle. Doch, es macht ja auch was Gutes. Aber es hat auch ein enormes Gefälle. Hin zum Problematischen, zum Bösen, zum Suchtartigen, das belegt uns mit Beschlag. Und Offenbarung sagt, seht zu, dass ihr wegkommt, entzieht euch so gut ihr könnt, verweigert euch so gut ihr könnt. Nochmal der Zeitfaktor, wiederhole es gerne. Der Zeitfaktor heißt ganz schlicht, Zeit in diesen Medien verbracht, Fernsehen inklusive, in diesen Medien verbracht, ist Gott entzogen und verweigerte Zeit. Ende der Durchsage, anders geht's nicht. Korinther 7, 29 bis 31 hat was, dass wir die Welt nutzen, als nützten wir sie nicht, brauchen, als bräuchten wir sie nicht. Gleichzeitig sagt Paulus, irgendwas müsst ihr machen, ihr könnt euch nicht entziehen, verabschieden und verschwinden. Über den Vers hier sage ich noch was, Römer 12, das kommt noch. Und dann eine ganz spannende Sache, die Seele nimmt Schaden. Und da warnt die Schrift davor. Die Seele nimmt Schaden. Was meine ich? Das hebräische Wort für Seele ist Nefesh. Im griechischen Psyche, aber Nefesh ist interessanter. Nefesh heißt Hals, Kehle, Gurgel, Schlund. Ich habe auch geglaubt, ich wäre was Edleres, aber es ist zunächst einmal ganz was Archaisches. Seele, das ist etwas, das hat immer zu Durst. Seele, das ist immer zu voll Verlangen. Seele, das dürstet und hungert und schluchzt und süchtelt und sehnt sich. Denn die Seele ist geschaffen, erfüllt zu werden. Doch, natürlich. Aber wenn die Seele nicht erfüllt wird von dem, der sie schuf, dann bleibt der Seele in ihrem Durst nur andere Füllstoffe zu suchen. Gott schuf die Seele und entweder kann er sie erfüllen und es ist alles gut, oder die Seele bleibt eben durstig. Und dann sucht sie sich andere Stoffe. Muss man sich gut überlegen. Und andere Stoffe, anderer Ersatz für Gott, jeder Ersatz für Gott, alles, was man an die Stelle Gottes setzt, früher oder später, bindet es, betrügt es, zerstört es und macht kaputt. Der Ersatz zerstört. Nur Gott kann der Seele gerecht werden. Auf ihn ist sie angelegt. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Wann werde ich nur dahin kommen, dass ich dein Angesicht schaue? Erneuerung des Sinnes. In Römer 12 schauen wir das noch ein bisschen genauer an. Heute geht's. Also ich setze ja ganz gerne diesem WWW, also World Wide Web, gerne meine eigene Definition oder Sache gegenüber. Ich bin für 5W. Doch, wie wir wieder weise werden. Denn wisst ihr, was Weisheit ist? Dass ich das Organ, das Wahrheit Gottes verarbeiten kann, nicht hinmache. Da fängt die Weisheit an. dass ich den Apparat da oben nicht kaputt mache, indem ich ihm völlig falsche Reaktionsmuster beibringe oder ihn dran gewöhne. Wir werden wählen müssen, könnte man auch noch sagen, nicht? Zwischen weitgehend wertlosem Wissen oder wirklich wesentlicher Wahrheit. Sucht euch's aus. Oder dass wir uns wieder gründen im Wort, in der Wahrheit und in der Weisheit. Und jetzt kommt ein zweiter, ein ganz entscheidender Gedanke hier. Paulus schreibt dem Timotheus im zweiten Brief, im zweiten Kapitel, Vers 8, halt im Gedächtnis den Auferstandenen. Und mir ist der Vers jetzt vor kurzem wieder ganz neu aufgegangen. Die meisten denken ja, okay, Timotheus, vergiss nicht, Jesus ist auferstanden, also das ist ja eine geistige Wahrheit, die sollst du nicht vergessen. Nein, nein, es geht um was anderes. Halt ihn in den Gedanken, halt ihn in deinen Gedanken lebendig, halt ihn als den lebendigen, auferstandenen Herrn ganz nahe an deinem Herzen, an deinem Hirn, an deinen Gedanken. Verbring keine Jesusfreien Zeiten mehr. Geh nicht in Jesus leere Räume. Halt ihn als den Lebendigen, lebendig in deinen Gedanken. Das ist hier eigentlich gemeint. Nochmal, ich komme gleich in die Schlussrunde. Es geht um eine Weltförmigkeit, die problematisch werden kann. Übrigens, die gab es immer, das weiß ich eh. Es geht darum, dass unser Denken verändert wird und dass wir unfähig werden, einer Sache gründlich, lange und geduldig nachzugehen. Es wird alles so klick, klick, klick in unserem Denken. Und wir verbringen unheimlich viel Zeit damit, die aber dann Jesus entzogen ist, verloren ist. Aufgebrauchte Zeit. Und jetzt erinnert euch nochmal zurück an den Anfang. Worum geht's? Ebenbild. Dem Bild des Sohnes gleich werden. Gleichgestaltet werden dem Bild des Sohnes. Dass Christus in euch Gestalt gewinnt. Leben, wie er gelebt hat. Das heißt, seine Gegenwart zu praktizieren. Nein, Jesus nicht nur da haben als stummen Gast, sondern einer, mit dem ich Gemeinschaft habe. Auf den ich zugreife, mit dem ich mich unterhalte, mit dem ich Dinge bespreche, mit dem ich in die Besprechungen reingehe. Sage, Herr, wer bist denn du jetzt in dieser Besprechung? Oder Herr, was willst du mir heute zeigen? Was ist denn los? Wie willst du mich formen und gestalten? Du bist doch da. Tja, das Dumme ist nur, ich habe die ganze Zeit irgendwo im Netz rumgehangen. Oder ich hänge die ganze Zeit irgendwo rum. Bin ständig abgelenkt, habe keine Zeit, kann mich nicht mehr konzentrieren. Ja, und dann wird das natürlich langweilig. Denn das andere, das poppt, das knallt, das ist flott, schick. Wir müssen wieder zurück zur Einfachheit. Wir müssen zurück zur Stille. Wir müssen wieder zurück zur Betrachtung. Ihr Lieben, das Evangelium ist in einer heiligen Schrift an uns vermittelt. Und dieses Wort muss bedacht werden. Und es muss geduldig betrachtet werden. Es muss gelesen und bewegt werden. Nein, die Dinge gehen nicht schnell. Und es sind auch nicht schrill und schräg. Wir sind eine Kultur des Buches. Wenn wir das Bild dagegen setzen, ist alles kaputt. Wir müssen wieder lernen, einfach, still, ruhig Jesus betrachten, wie er uns im Wort gegenübertritt. Und wir werden von dem, was wir sehen und von dem, was wir hier betrachten, verwandelt. Wir werden verwandelt. Aber nur, wenn wir uns dem aussetzen. Wenn ich meine Zeit für alles andere verbrauche, dann geht es nicht. Mit meinem Kopf ständig woanders bin. Jesus nicht im Herzen, im Gedanken präsent habe, dann wird das nicht klappen. Dann werde ich nicht verwandelt. Und man wird immer dem ähnlich, was man betrachtet. Man wird immer dem ähnlich, was man anschaut. Übrigens, gell, gilt auch für Ehepaare, Ältere. Ganze Zeit hat man sich angeguckt. Und endlich schaut sie aus wie er und er wie sie. Es ist noch nicht entschieden, wer dabei gewonnen hat. Aber du wirst dem ähnlich, was du betrachtest. Halt im Gedächtnis den Auferstandenen, werdet Täter des Wortes, sagt der Jakobusbrief, ich gebe das nur noch als Überschrift an, werdet Täter des Wortes und seht zu, dass ihr wegkommt von folgenlosen Predigten. Ich gebe euch eine Anregung zum Schluss. Vielleicht gehst du nicht gleich ins Café. Vielleicht nimmst du dir ein paar Minuten Zeit. Gehst einmal raus und überlegst, was nehme ich aus diesem Abend mit, was wird mir klar, was möchte ich ändern. Schluss mit folgenlosen Predigten. Folgenlose Predigten frustrieren die Prediger und verhärten die Hörer. Man gewöhnt sich ja förmlich daran, dass man eh nichts tun muss. Es wird gar nicht erwartet, dass jemand gehorcht, auch vom Pfarrer nicht. Am Ende hast du frustrierte Leiter. So, das sind einfach nur Anregungen. Ich kann euch das alles nicht befehlen. Ich kann nur sagen, was geschehen muss. Wenn Christus die Mitte sein soll und wenn er unser Herz haben soll, dann wird das Zeit brauchen und dann wird seine Gegenwart so regelmäßig praktiziert wie eigentlich das Atmen. Und dann ist es nicht mehr Mausklick, sondern es ist Atmen. Ihr kriegt zu dem Thema verschiedene Ratschläge. Es gibt kein Maß in dem, nein, ich kann auch kein Maß vorlegen, wie viel darf man im Internet gucken oder wie lang soll man Fernsehen und wie viel Watt hat eine christliche Stereoanlage, ich habe doch keine Ahnung. Obwohl, bei der Sache sage ich dann oft dazu, also christliche Stereoanlage heißt das nicht mehr, das heißt Dolby Surround System, du Technikmuffel, du. Viele, die darüber reden, geben verschiedene Hinweise, aber alle sind sie einig. Runter, runter, runter. Wie weit überlasse ich dir und ich denke, dass Christus sich bei dir durchsetzt. Wir haben einen interessanten Prediger bei uns in Österreich, der ist strikt gegen das Fernsehen, würde ich so nicht sagen. Und der hat seiner Gemeinde schon einmal gesagt, liebe Gemeinde, passt mal auf. Wenn du nicht sicher bist, ob Jesus dir einen Fernseher erlaubt, dann nimm das Gerät, geh in den ersten Stock deines Hauses und betritt da selbst deinen Balkon und befiehl ihn dem Herrn an. Herr Jesus Christus, wir möchten uns noch einmal oder einmal mehr oder wieder einmal darauf einlassen, dass wirklich geistliche Gemeinschaft nicht heißt, dich irgendwo für irgendwelche Veranstaltungen aufzusuchen, sondern geistliche Gemeinschaft heißt, du bist da, wohnst in uns, bist kein stummer Diener und auch kein steinerner Gast, sondern möchtest mit uns im Gespräch sein, im Dialog, dass wir auf dich zugreifen, dass wir dich im Gedächtnis haben, in Gedanken haben, dass wir dein Wesen betrachten und meditieren, auch zwischendrin, tagsüber. Und dass wir dann aus dieser Betrachtung verändert werden. Und Vater, wir tun auch Buße für das Maß an Zeit, das wir dir entzogen haben. Und alle unsere Liebesschwüre sind oft nur Floskeln. Denn wenn wir dich wirklich lieben, dann wollen wir nichts mehr, als mit dir Gemeinschaft haben. Alles, was dazu notwendig ist, das bist du gerne bereit, in uns zu wirken, zu schaffen. Vater, mach uns wieder zu Leuten, die dich suchen, dich wollen und die anderen auch getrost mal den Weisel geben können und es zur Seite schieben. Vater, dass du in uns erkennbar wirst, das hilft doch der Welt. Nicht, wenn wir weltförmig sind. Geh mit uns jetzt in diesen Abend bitte und vielleicht ist da einige andere da, der was begriffen hat und weiß, er muss zu Entscheidungen kommen. Und ohne einen Schnitt geht vielleicht gar nichts, wie auch immer. Und danke, dass du da bist und allen Mangel ausfüllst, alle Leere mit dir erfüllst. Und du bist unerschöpflich, wunderbar schön und herrlich, rein und edel. Wenn wir dich haben, fragen wir sonst nach nichts im Himmel und auf Erden, denn du bist genug. Amen.
Und wieder sind wir froh für diese Zeit. Und wir sind auch froh, dass es noch nicht zu Ende ist. Morgen Nachmittag um 16 Uhr hören Sie mehr zum Römerbrief und am Mittwochabend wieder um 19.30 Uhr Teil 3. Manche nennen den Bibelkurs Auszeit mit Input. Und ich muss sagen, es ist wirklich mehr als Input. Vielen, vielen Dank auch für das Vertrauen, was Sie wecken, dass Christus sich durchsetzt. Gott befohlen für heute Abend und bis zum Wiedersehen. Nehmen Sie auch die Informationsblätter mit. Und wir danken auch allen, die diese Abende möglich machen, auch durch ihre Opfer, die sie in die Opferdosen tun. Dadurch ist vieles möglich, was sonst nicht ginge. Vielen, vielen Dank. Bis zum Wiedersehen.